Also das erste Mal, wo wir hier vorne sitzen. Ich fühle mich gar nicht, als sollte man Bibelstunde halten. Wir wollen einfach ein bisschen was über das Fasten erzählen. Wir waren jetzt schon zum dritten Mal beim Beten mit Fastenseminar mit dem Marburger Kreis. Und haben auch schon manche was erzählt. Und das Interesse war so groß, dass wir einfach Gebetewoche sind, mal Dienstagabend darüber zu berichten. Und ich muss dazu sagen, wir haben hier ein Referat, was die Brigitte Schmidt, mir gegeben hat, netterweise. Es gibt immer Referate auf dem Seminar und hier geht es darum, warum wir fasten. Und ja, ich habe das Referat als Vorlage, oder wir haben das Referat als Vorlage einfach, weil das jetzt, ja, weil es einfach so umfangreich ist, dass es jetzt in der Kürze der Vorbereitungszeit fast zu viel gewesen wäre. Also kurz zum Aufbau. Wir wollen euch erst ein bisschen was über das Fasten sagen, aber nicht über das medizinische Fasten, sondern über das biblische Fasten. Und wir wollen uns ausschließlich darauf fokussieren, was wir aus der Bibel zu dem Thema finden. In der Bibel findet man drei unterschiedliche Formen des Fastens. Und wir wollen euch die kurz vorstellen und anhand einiger Vorbilder aus der Bibel näher bringen und greifbarer machen. Und ihr werdet dann erkennen, dass Fasten sehr viele Facetten hat und in ganz unterschiedliche Situationen eingesetzt werden kann, sozusagen als himmlische Wunderwaffe. Danach wollen wir noch einige Gedanken zum richtigen Fasten aus biblischer Sicht euch mit auf den Weg geben. Und da Fasten nichts Historisches ist und nicht zur Zeit der Bibel nur zum Einsatz kam, möchte ich mir am Schluss gern noch Raum geben, dass jeder von euch, der schon Erfahrungen mit Fasten gemacht hat, das auch gern dann berichten darf. Wir werden auch noch am Schluss von unseren Erfahrungen berichten. Also wir werden es zum größten Teil vorlesen, was hier in dem Referat steht. Und dann also in der Bibel unterscheidet man ja drei Arten von Fasten. Das ist einmal das gewöhnliche Fasten. Gewöhnliches Fasten ist der Verzicht auf feste und flüssige Nahrung, aber nicht der Verzicht auf Wasser. Aus 1. Korinther 7, Vers 3 bis 5 können wir sehen, dass für Eheleute auch der Verzicht geschlechtlichen Verkehrs zum Fasten gezählt werden kann. Natürlich bitte nicht ohne gegenseitiges Einvernehmen. Ich denke, ihr kennt das vielleicht auch, aber ich lese es gerade mal ganz kurz vor, aus der Hoffnung für alle. Der Mann soll seine Frau nicht vernachlässigen und die Frau soll sich ihrem Mann nicht entziehen. Denn weder die Frau noch der Mann dürfen eigenmächtig über ihren Körper verfügen. Sie gehören einander. Keiner soll sich dem Ehepartner verweigern, es sei denn, beide sind eine Zeit lang bereit, auf den ehelichen Verkehr zu verzichten, weil sie für das Gebet frei sein wollen. Danach kommt wieder zusammen, damit euch der Satan nicht in Versuchung führen kann, weil ihr euch nicht enthalten könnt. Die extremste Form des Fastens ist das totale Fasten, welches neben dem gewöhnlichen Fasten noch den Verzicht auf Wasser beinhaltet. Das totale Fasten ist unter rein physiologischen Gesichtspunkten nach 3 Tagen für den Organismus schädigend und sollte nur eingesetzt werden, wenn ganz klar ist, dass dies unter dem Willen Gottes steht. Die dritte Form ist das sogenannte Teilfasten. Das heißt, dies bedeutet, auf schmackhafte und genussreiche Speisen bzw. Getränke oder auch auf einzelne Mahlzeiten zu verzichten. Es finden sich zu allen drei Arten des Fastens Beispiele aus der Bibel, die wir euch vorstellen möchten.
Welche Vorbilder finden wir in der Bibel zur ersten Form des gewöhnlichen Fastens? Jesus wurde 40 Tage in die Wüste geführt und von Satan in Versuchung geführt. In Lukas 4 lesen wir das. Verwandelt jedoch den Stein in Brot, lautete der erste Versuch. Doch Jesus reagiert mit dem Wort Gottes und erwidert, der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Daraufhin bot ihm Satan an, die Herrschaft über alle Königreiche zu bekommen, allerdings unter der Bedingung, dass Jesus für Satan als seinen Herrn anbetet. Dies schlägt Jesus ebenfalls wieder mit dem ersten Gebot Gottes ab und erwidert, dass alleine Gott anzubeten und ihm zu dienen sei. Das letzte Register zieht Satan mit dem Versuch, Jesus dazu zu bewegen, Gott herauszufordern, in übernatürlicher Weise einzugreifen. Jesus solle sich doch vom Tempel herabstürzen und bezieht sich dabei sogar auf ein Zitat aus den Psalmen. Er befiehlt seinen Engeln, dich zu beschützen. Aber auch darauf entgegnet Jesus mit dem Wort Gottes, dass Gott nicht herausgefordert werden solle. Wenn wir uns einmal näher anschauen, wozu das Fasten von Jesus diente, kann man feststellen, dass er auf der einen Seite zwar körperlich geschwächt, jedoch auf der anderen Seite in seinem Geist so gestärkt war, dass er Satan mit geistlicher Autorität widerstehen konnte. Da sehen wir Fasten als Funktion für geistliche Zurüstung und Vollmacht.
Dann ein anderes Beispiel aus dem Testament von König David. Ich denke, das kennen auch wahrscheinlich alle. In 2. Samuel 12, 1-25. König David beobachtet Bathseba, die Frau eines seiner treuesten und besten Heerführers Uriah, beim Baden. Er begehrt sie und bricht die Ehe. Diese Begierde nimmt so starken Besitz von ihm, dass er eine Intrige gegen Uriah ersinnt, ihn im Krieg an vorderster Front einzusetzen, welche seinen Tod bedeutet. David heiratet daraufhin die Witwe Bathseba und bekommt mit ihr ein gemeinsames Kind. Erst als Gott ihm Prophet Nathan sendet, erkennt der mittlerweile völlig verblendete David seine schwere Schuld. Gott vergibt David, lässt aber seinen neugeborenen Sohn schwer erkranken. David fastet daraufhin 7 Tage lang und erhofft sich dadurch, die Gnade Gottes für sein Kind zu erwirken, das allerdings trotz allem stirbt. David kann diese Entscheidung Gottes akzeptieren und hört mit dem Fasten auf, nachdem sein Sohn gestorben war, zur Verwunderung seines Umfeldes. Üblicherweise wurde früher die Trauer über den Tod einer geliebten Person unter anderem auch durch Fasten ausgedrückt. Und der David hat es gerade umgekehrt gemacht, er hat vorher gefastet und nach dem Tod dann nicht mehr. Gott war David jedoch gnädig, wenngleich es erstmals mit dem Tod seines Kindes anders aussah. Gott schenkte ihm dann einen weiteren Sohn mit Bathseba, König Salomo. Hier finden wir das Fasten in der Funktion von Buße, Umkehr und Fürbitte.
Ein weiteres Beispiel finden wir bei König Josaphat, eines der wenigen gottesfürchtigen Könige Judas, in 2. Chronik 20. Josaphat bzw. Josaphat bzw. das kleine Juda wurde durch die Kriegserklärung von 3 umliegenden Völkern existenziell bedroht. Die menschlich ausweglose Situation bewegt Josaphat, zu seinem Gott zu beten und ihn um Hilfe anzuflehen. Er ruft daraufhin ein Fasten in ganz Juda aus und gemeinsam flieht er mit seinem Volk zu Gott und erbittet seine Hilfe in ausweglosen und bedrohlichen Situationen. Über einen Propheten erhält Josaphat und sein Volk die Zusage, dass Gott für sie in den Krieg ziehen und streiten wird. Er spricht ihnen Mut zu und fordert sie auf, Gott ganz zu vertrauen. König Josaphat und sein Volk glauben, vertrauen und ziehen mit einer ausgewählten, lobpreisenden Schar Gottes nochmal gerade den Satz, König Josaphat und sein Volk glauben, vertrauen und ziehen mit einer ausgewählten, lobpreisenden Schar, Gott anbetend in den Krieg. In diesem Moment greift Gott ein und lässt die drei angreifenden Völker sich übereinander herfallen. Das Volk Juda tut keinen Handstreich, sondern beobachtet aus der Ferne, wie sie Gott aus dieser ausweglosen Situation errettet. Genau, das wollte 2. Chronik 20.
Ich wollte gerade noch mal ein paar Verse vorlesen.
Also es war eigentlich eine ausweglose Situation für Juda und vielleicht...
Die Verse 1 bis 5. Einige Zeit später erklärten die Moabiter, die Ammoniter und einige Sippen der Meoniter Josaphat den Krieg. Ein Bote kam und meldete dem König, ein riesiges Heer zieht von der Ostseite des Toten Meeres von Edom her gegen uns heran. Sie sind inzwischen schon in Hazezon Tamar angelangt. Diese Nachricht jagte Josaphat Angst ein. Er wandte sich an den Herrn um Hilfe und rief ganz Juda zum Fasten auf. Aus allen Städten Judas kamen die Menschen nach Jerusalem, um zum Herrn um Hilfe zu beten. Sie versammelten sich im neuen Vorhof beim Tempel des Herrn. Josaphat trat nach vorne und betete. Dann gerade kurz Vers 12. Unser Gott bestrafe sie. Wir selbst können nichts ausrichten gegen dieses riesige Heer, das gegen uns heranzieht. Wir sehen keinen Ausweg mehr, doch wir vertrauen auf dich. Also sie haben es einfach realistisch gesehen, dass sie überhaupt keine Chance haben gegen die Feinde und haben einfach Gott vertraut. Und dann Vers 21 bis 23, Josaphat beriet sich mit den Versammelten und stellte daraufhin an die Spitze des Heeres einige Sänger. In Festgewändern sollten sie vor den Soldaten herziehen und den Herrn loben mit dem Lied »Preis den Herrn, denn seine Gnade hört niemals auf«. Als die Sänger ihre Loblieder anstimmten, ließ der Herr die Truppen der Ammoniter, Moabiter und der Bewohner des Gebirges Seir in einen Hinterhalt geraten. Sie wurden in die Flucht geschlagen. Da verbündeten sich die Ammoniter und die Moabiter gegen die Edomiter, die auf dem Gebirge Seir wohnten, und vernichteten sie. Dann gerieten sie selbst aneinander und brachten sich gegenseitig um. Und ich finde es so toll, dass an die Spitze die Sänger kamen, die Lobpreissänger mit Lobpreislieder. Und in dem Moment, als sie angefangen haben zu singen, war das der Kampf schon gewonnen eigentlich.
Ist also in Verbindung Fasten mit Lobpreis mit Fasten.
Ja.
In diesem Moment greift Gott ein und lässt die drei angreifenden Völkern sich übereinander herfallen. Das Volk Juda tut keinen Handstreich, sondern beobachtet aus der Ferne, wie sie Gott aus dieser ausweglosen Situation errettet. Hier finden wir das Fasten in der Funktion Bitte um Beistand und Hilfe in schweren und Notsituationen. Aus Josaphats Sieg kann man folgende Lehren ziehen. Es gibt zwei Arten von Waffen, fleischliche und geistliche Waffen. Der Ausgang des Konfliktes bei Josaphat zeigt, dass die Geistlichen den fleischlichen Waffen überlegen sind. Das gemeinsame Fasten, das vereinte Gebet, der Einsatz von übernatürlichen Gaben des Heiligen Geistes in Kombination mit Lobpreis und Anbetung sind die gewaltigsten Waffen, die wir Christen im Kampf gegen den Feind einsetzen können. Ja, also ich würde das fast gern nochmal, weil das haben wir uns unterstrichen, das war uns sehr wichtig. Ich würde das fast gern noch einmal lesen. Das gemeinsame Fasten, das vereinte Gebet, der Einsatz von übernatürlichen Gaben des Heiligen Geistes in Kombination mit Lobpreis und Anbetung sind die gewaltigsten Waffen, die wir Christen im Kampf gegen den Feind einsetzen können.
Welche Vorbilder finden wir in der Bibel zur ersten Form des absoluten Fastens, also auch ohne Wasser? Im Buch Esther, Kapitel 4, Vers 16, finden wir die jüdische Königin Esther, die vom Perserkönig zur Königin ernannt wurde. Einem hohen Beamten des Perserkönigs namens Haman gelang es, einen Ausrottungsbefehl gegen das in der Fremde lebende jüdische Volk zu erwirken. Nachdem das Edikt ausgesprochen und auf den Tag festgelegt wird, beginnt im Volk ein großes Wehklagen. Als dieses Edikt Königin Esther zu Ohren kommt und die Bitte an sie herangetragen wird, um Gnade bei dem König für das Volk zu erwirken, erbittet Esther, dass das ganze Volk 3 Tage lang weder isst noch trinkt, bevor sie mit dem Gnadengesuch auf den König zugeht. Ihre Bitte wird vom König erhört, das jüdische Volk wird gerettet und der Verschwörer Haman wird erhängt. Also hier hat das Fasten die Funktion Bitte um Beistand in Hilfe und in schweren und Notsituationen. Durch Fasten und Beten wird Buße erleichtert oder überhaupt erst möglich. Wir sehen deutlicher, was uns von Gott trennt. Die Erkenntnis von Sünden und Prägungen in unserem Leben kommen stärker heraus. Ein weiteres Beispiel für das totale Fasten finden wir bei Saulus in Apostelgeschichte 9, Vers 9. Ursprünglich einem der härtesten Gegner der jungen Christenheit. Nachdem Saulus auf übernatürliche Weise Jesus begegnet ist, wurde er völlig blind. Daraufhin isst und trinkt er 3 Tage lang nicht, bis zu dem Tag, an dem ihn Hananias für seinen Dienst und für seine Nachfolge segnet. In diesem Moment gewinnt Paulus sein Augenlicht wieder. Und hier ist die Funktion Umkehr und geistliche Zurüstung für seinen vollmächtigen Dienst. Häufig ist ein Sendungsauftrag und ein besonderer Dienst mit Beten und Fasten verbunden.
Welche Vorbilder finden wir in der Bibel zur ersten Form des Teilfastens? Wir finden dies bei Prophet Daniel, Daniel 10, Vers 3. Der von Gott eine Vision über zukünftige endzeitliche und schreckliche Ereignisse bekommt. Sollen wir das gerade mal vorlesen? Daniel 10, Vers 3.
Ich verzichtete auf alle erlesenen Speisen und auf Fleisch, trank keinen Wein und verwendete keine wohlriechenden Salböle.
Daniel trauert daraufhin 3 Wochen und nimmt wieder schmackhafte und leckere Speisen zu sich. Daniel trauert daraufhin 3 Wochen und nimmt weder schmackhafte und leckere Speisen zu sich, noch salbt er sich. Er sucht tieferes Verständnis zur Bedeutung dieser Vision zu bekommen. Daniel erwächst daraus ein geistlicher Sieg über die Mächte der Finsternis, die versuchten, den göttlichen Nachrichtenüberbringer davon abzuhalten, Daniel diese Vision zu erklären. Hier ist die Funktion des Teilfastens jetzt bei Daniel: Gewinn von geistlicher Erkenntnis, Vollmacht und Autorität. In Markus 9, Vers 29 finden wir einen Vater, der einen mondsüchtigen Sohn zu Jesus bringt und bittet, den von Dämonen schwer gequälten Jungen zu befreien, nachdem seine Jünger dies erfolglos versucht hatten. Jesus bedroht daraufhin den widergöttlichen Geist, der den Jungen sprachlos und taub gehalten hatte. Sogleich ist der Junge befreit. Als die Jünger Jesus fragen, weshalb sie den Jungen nicht befreien konnten, erwiderte Jesus, dass diese Art der dämonischen Besessenheit nur durch Beten und Fasten zu begegnen ist. Also hier ist, was Fasten betrifft, die Funktion der Befreiungsdienst. Im Neuen Testament findet man rund 20 Stellen, in denen die Rede vom Fasten ist. Es wird vom Fasten mit unterschiedlichen Schwerpunkten berichtet, jedoch kann man sagen, dass das Fasten den Jüngern immer dazu diente, in Vollmacht zu handeln. Zusammengefasst kann man sagen, dass Fasten verschiedene Funktionen hat bzw. vielseitig eingesetzt wird. Also zur Ausrüstung zum Dienst, Gewinn von geistlicher Erkenntnis, Vollmacht und Autorität, zur Fürbitte, zur Buße und Umkehr, zum Befreiungsdienst und bitte um Hilfe in schweren und Notsituationen. Und man kann festhalten, dass das absolute Fasten meist geistlichen Notfällen vorbehalten bleibt und man sich bei dessen Einsatz sicher sein sollte, dass dies im Willen Gottes ist.
Zum Schluss noch einige Gedanken zum Fasten. Warum ist Fasten eigentlich so ein wirksames Mittel, beziehungsweise wann ist es das nicht? Fasten ist eine Übung der Selbstverleugnung. Ein Mensch, der durch das Fasten bereit ist, seine körperlichen Grundbedürfnisse zurückzustellen, zeigt damit, dass ihm sein Anliegen ernst ist und dass er von ganzem Herzen sucht und auch nicht vorhat, Gott zu lassen, ehe er antwortet. Der Bibelvers: Wenn ihr mich von ganzem Herzen sucht, so werde ich mich finden lassen. Fasten unterstreicht unsere Entschlossenheit und den tiefen Ernst eines Anliegens, welches wir vor Gott bringen. Aber Fasten ist nicht gleich Fasten. Anhand der ganzen Geschichten wird deutlich, dass die Herzenshaltung der Menschen einen wesentlichen Einfluss daran hat, ob das Fasten die Hand Gottes in Bewegung setzt. Wichtige Voraussetzungen sind der Glaube und das Vertrauen auf Gott, dass er unsere Gebete erhört und uns hilft. Sonst nützt alles Fasten nichts. Darüber hinaus finden wir in Jesaja 58, Vers 6, dass Gott kein Gefallen an einem reinen Fasten hat, wenn wir gleichzeitig zum einen unseren Geschäften nachgehen, als würden wir Gott nicht kennen, wenn wir gleichzeitig unsere Mitmenschen unterdrücken, sie festlegen und schlecht über sie denken und reden, wenn wir gleichzeitig unversöhnlich im Streit mit anderen Menschen leben und das Leid unserer Mitmenschen uns gleichgültig lässt. Gott fordert uns heraus: Lass los, die du mit Unrecht gebunden hast, und lass frei, auf die du das Joch gelegt hast. Brich dem Hungrigen dein Brot, und die im Elend und ohne Obdach sind, führe ins Haus. Wenn du einen nackt siehst, kleide ihn. Ich will gerade in Jesaja 58 den Vers 6 noch kurz vorlesen. Wo Gott zu seinem Volk sagt: Nein, ein Fasten, das mir gefällt, sieht anders aus. Löst die Fesseln der Menschen, die ihr zu Unrecht gefangen haltet. Befreit sie vom drückenden Joch der Sklaverei und gebt ihnen ihre Freiheit wieder. Schafft jede Art von Unterdrückung ab. In Jesaja 58 steht auch wie über das Fasten, was Gott gefällt. Wer sich das nochmal durchlesen will. Das heißt, wir können nicht durch ein Fasten in irgendeiner Weise mit der Hilfe und Unterstützung Gottes rechnen, wenn wir nicht bereit sind, grundsätzlich Gottes Geboten Folge zu leisten. Darüber hinaus sagt uns die Bibel, dass wir unsere Frömmigkeit nicht wie die Pharisäer zur Schau stellen sollen. Dies wird im Kontext des Fastens und Almosengebens in Matthäus 6, 1 bis 18 erwähnt. Lese ich auch gerade noch kurz. Obwohl alle Verse ist wahrscheinlich jetzt ein bisschen viel. Vers 16. Fastet nicht wie die Heuchler, sie setzen eine wehleidige Miene auf, damit jeder merkt, was ihnen ihr Glaube wert ist. Das ist dann auch der einzige Lohn, den sie je bekommen werden. Zur Zeit Jesu war Fasten unter dem jüdischen Volk ein akzeptierter Bestandteil religiöser Pflichten. Die Ausführung war jedoch meist eine fromme Leistung bestimmter Gruppen der Pharisäer. Jesus lehnte diese Art zu fasten ab, mit der Menschen sich das Heil Gottes verdienen wollen. Ein letzter Punkt, auch wenn Fasten häufig im Zusammenhang mit Gebet erwähnt wird, so ist ein Fasten ohne Gebet keineswegs nutzlos oder geistlos. In der Geschichte Esther ist beispielsweise nicht die Rede vom Fasten und gleichzeitigem Gebet. Fasten als solches kann man in der rechten Herzenshaltung als eine geistliche Übung in Verzicht, Demut und Selbstverleugnung sehen. Tragen wir konkrete Anliegen in unserem Herzen vor Gott, so bekommen diese durch unser Fasten nochmal ein anderes Schwergewicht. So. Das war jetzt erstmal so weiter Input. Jetzt wollen wir noch ein bisschen was von uns erzählen, von unseren Erfahrungen. Dann dürfen ihr noch ein bisschen was von euch erzählen, was ihr erfahren habt. Wer schon gefastet hat.
Ja, also ich fange mal damit an. Wir haben ja hin und wieder mal davon erzählt, so, dass wir schon eine krasse Ehesituation hatten, die über einen längeren Zeitraum ging. Und man kann, also wir waren irgendwo an einem Punkt angelangt, die Trude und ich, wo eigentlich niemand mehr so weiter wusste. Ja, wir haben mit vielen gesprochen und wir hatten ja auch viel externe Hilfe gehabt, alles gläubige Leute, wo wir waren, mit denen wir geredet haben, auch Freunde von uns. Und also wir waren so weit, das war so aussichtslos, was uns betrifft. Und wir haben empfohlen bekommen, ja, dann geh doch mal auf ein Seminar, Hören, Schweigen, Gott erleben nochmal. Und das haben wir dann auch getan, Trude und ich. Und da ist, was Großes passiert bei uns, wo... Also wir, Trude und ich, um das kurz zu fassen, wir waren am Ende gewesen, was unsere Ehe betrifft. Und wir waren dann das erste Mal auf einem Seminar vom Marburger Kreis, das hieß Hören, Schweigen, Gott erleben. Und wir haben da schon erfahren, wie Gott eingegriffen hat in unsere Ehe. Also ich will das jetzt nicht näher ausführen, aber das war, wo Gott ganz klar eingegriffen hatte und wir dachten, Mensch, jetzt ist irgendwie alles wieder okay und das war aber noch nicht so. Und wir haben uns natürlich gefragt, ja, wie kann das, was wir jetzt dort auf dem Seminar so gewaltig auch erlebt haben und wo... Also wir haben das bloß ganz kurz zu schildern, das fällt mir jetzt gerade so ein, da wurde uns ein Bild gegeben, wo jemand ein Ehepaar gesehen hat, das durchs Feuer durchgegangen ist und dann eine Traube in der Hand hält. Und es waren richtig wunderbare Verheißungen für unsere Ehe irgendwie da und wie wir wieder zu Hause waren, lief der Wagen noch nicht so richtig an. Ich kann das jetzt gar nicht so in Worte fassen. Und wir waren aber auch in Kontakt mit den Leuten, wo uns geholfen hatten da. Und die haben dann gesagt, Mensch, geh doch mal auf so ein Beten mit Fastenseminar. Und
also man kann sagen, es hat irgendwo noch so ein bisschen gehakt.
So ein bisschen gehakt, so, ne? Ja, es war, genau. Und Das haben wir zwar noch nie gemacht, beten mit Fasten, und da haben wir auch gesagt, okay, wir machen das. Und
also ich hatte total Schiss davor.
Ja, ich hatte auch total. Ich hatte auch total.
Gut, wenn die sagen, geht doch hin und vielleicht hilft es ja, also sind wir gehorsam gehen.
Ja, und der Termin rückte näher und naja, wie soll das gehen, so eine Woche nichts essen? Also das erste Mal, das war total, ja, es war total spannend und ich konnte mir das gar nicht vorstellen, eine ganze Woche lang nichts zu essen, ne? wie dem auch sei. Also wir sind da hingefahren und bei den Seminaren ist es dann so, dass auch viele, viele Workshops oder Bereiche angeboten werden und unter anderem auch, was Heilung betrifft. Und da sind wir da auch hingegangen.
Und bei mir war es, ich sage es jetzt einfach frei raus, weil ich denke, es ist auch Zeugnis und es ist einfach das, was ich erlebt habe. Ich bin als Kind viele Jahre sexuell missbraucht worden und es waren einfach immer noch Wunde und Verletzungen, die noch nicht geheilt waren. Und ich habe einfach auch durch das Fasten und die Zeit dort durch das Beten habe ich einfach Heilung erlebt und seitdem ist es auch kein Thema mehr. Also es ist wirklich weg und das hat mich halt total begeistert. Seitdem fange ich erstmal wieder auch richtig zu lieben. Also vorher war ich immer wie so unter der Decke oder unterm Deckel.
Und deswegen sind wir eigentlich ja irgendwo schon begeistert von dem Seminar Beten mit Fasten. Das haben wir dann ein Jahr später wieder gemacht. Und dieses Jahr war das dritte Mal gewesen, wo wir dort waren. Wenn jemand Fragen hat zu solchen Seminaren, kann er das gerne machen. Also es wird auf den Seminaren, es ist immer viel Lobpreis. Das fängt schon morgens an, dass man sich um 8 Uhr trifft mit Lobpreis und eigentlich durch das ganze Seminar ist mit Lobpreis verbunden, wo wir Gott anbeten und ihn in unserem Lobpreis Ehre geben. Und es gibt dann auch Schweigetage. Und es ist aber wirklich eine ganz intensive Zeit mit Gott. Und man kommt dann danach, also nicht ausgehungert zurück, abgemagert, sondern Man wird gestärkt. Wir können das so sagen. Es gibt dann unter anderem auch, das ist dann ungefähr so, ich meine, der Teilnehmerkreis, der war ca. 60 Personen und da werden auch Leute gefragt, ob sie bereit sind, auf Gott zu hören, was er sagt und das wiederzugeben in einer Prophetiestunde oder und wir haben dann erlebt, ja, wo also es wird dann sind dann vielleicht 5 Leute, die da sitzen und wirklich sich Bilder schenken lassen, die Gott ihnen eingibt und auf einmal sagt, also es war für mich auch total beeindruckend, dass da springt dann eine Frau auf und sagt, ja, das trifft für mich absolut zu, ich muss mich bei meiner Tochter entschuldigen. Und also Gott redet auf ganz individuell zu jedem Einzelnen. Und naja, das sage ich jetzt mal so ganz locker mal, Gott hat zu mir auch gesprochen und ich will aber da vielleicht erst mal später, weil der Auftrag noch nicht ganz beendet ist, vielleicht dann mal später davon berichten. Also es war, bei mir war das so gewesen, jetzt bei dem letzten Seminar hat dann eines, saßen wieder so die Leute vorne und unter anderem hat die Person dann gesagt, also ich habe einen Leuchtturm gesehen, der war dunkel, und es ist keiner da, wo das Licht einschaltet. Gut, ich meine, und da wäre ich mal dann, wenn dieser Auftrag abgeschlossen ist, sage ich mal dann mehr dazu sagen.
Das ist jetzt gemein.
Das ist jetzt gemein, aber okay.
Ja, aber wir haben auch Also wir waren jetzt als Mitarbeiter mit und haben dann auch eine kleine Gruppe gehabt. Und da hat man halt so direkt dann auch mitgekriegt, wie zum Beispiel Leute von wirklich extremen Ängsten befreit worden sind. Wir hatten eine in der Gruppe, die auch von sexuellem Missbrauch, von der Auswirkung geheilt worden ist. Ja, Leute, die Sendungsaufträge gekriegt haben, ganz konkret, wie der Manfred jetzt schon gesagt hat, ich muss zu meiner Tochter gehen, mich entschuldige. Oder ja, also wirklich ganz konkrete Dinge, wo Leute auch gesprochen worden sind, du sollst jetzt das machen oder das machen. Bei mir war es ein bisschen, also ich bin auch mit der Frage unter anderem zu dem Seminar, weil ich so wissen wollte, ob ich irgendwie beruflich was machen soll. Ich hatte vorher schon von Gott eigentlich relativ deutlich gezeigt gekriegt, dass ich nicht in erster Linie Geld verdienen soll. Ich habe eine neue Küche gebraucht, ganz dringend, und irgendwie war es mit dem Geld immer ein bisschen so, ja, das ist halt nicht so gereicht. Und ich habe immer gemeint, ich muss Geld mit dazu verdienen, dass ich endlich mal eine neue Küche kriege, weil ich wirklich schon am Auseinanderfallen war. Und
also das Geld nicht gereicht jetzt für die Küche, für die Küche, das war so das Thema.
Ja, so es ja war, waren halt immer andere Sachen, die uns wichtiger waren, und Küche war aber auch wichtig. Und Gott hat mir ganz konkret einen Bibelvers gegeben, wo es geheißen hat, ich soll mich um die kümmern, die er mir anvertraut hat. Habe ich gedacht, gut, das ist von meiner Familie, unserer Mannschaft, also unseren Hauskreis in erster Linie. Und ja, und jetzt in dem Fastenseminar habe ich so ganz, ganz leicht ein Bild gesehen, wo ich so dabei bin, irgendwie was auszuteilen. Und nun habe auch den Bibelvers gekriegt, wo Gott zu Saul gesagt hat, wenn er voll Geistes ist, dass er dann tun soll, was ihm vor die Hände kommt. Und dann habe ich irgendwie gedacht, ja, was soll das jetzt bedeuten, tu, was dir vor die Hände kommt, Hausarbeit, mit dem Hund Gassi gehe, mache ich schon die ganze Zeit immer. Naja, mal gucken, was draus wird. Und dann war mal wieder zurück, und dann hat mich die Biggi gefragt, weil ihre Mutter ja gestorben ist, ob ich mir vorstellen könnte, für ihren Vater zu kochen und ein bisschen für ihn tot zu sein. Und dann habe ich gedacht, das passt. Und habe mich aber nicht so richtig getraut. Aber ich war jetzt siebenmal dort und es passt. Also es ist so, ja, Gebetserhörung eigentlich auch. Dann haben wir eine Gruppe hatte, die hatten Prophetie, und die hatten so auf dem Herz auch rauszugehen in die Stadt oder einfach, wo Gott sie hinschicken. Sie wollten aber auch wissen, wo Gott sie haben will, wo sie hingehen sollen. Und die hatten also auch die Gabe, einige Bilder zu sehen konkret. Und da haben sie auch wirklich Bilder gesehen. Der eine hat eine Rolltreppe gesehen, der andere eine große Rosette, der andere Sonnenbrille. Und dann sind sie einfach mal losgefahren und haben wirklich tatsächlich die ganzen Punkte alle an einem Platz gefunden und haben dann da die Leute auch gesprochen, ob sie, was sie von Beten halten, und haben gefragt, ob sie für sie beten dürfen. Und haben also Sachen erlebt, wo Leute ihr ganzes Herz ausgeschüttet haben und teilweise in Tränen ausgebrochen sind und sagten, ja, bete für mich. Und also,
das war total klasse. Wenn man das so gehört hat, also wir waren bei dieser Gruppe nicht dabei, aber es war dann so, wie Trude sagt, die haben Bilder gehabt, wo sie hingehen sollen, und da waren sie erst an, also bei dem letzten Mal, da waren sie erst an einer Stelle, da war dann zwar auch irgendwie so ein Kreis oder die hatten ja das Bild von der Rosette aber da war auch irgendwie, wie wenn da war irgendwie anders befestigt, und dann hat das alles irgendwie nicht gepasst, meine ich, dann sind sie dann woanders hingegangen, und da war dann so eine Rosette gewesen, und dann war nebendran der Optikerladen, ja, weil die war ja Brille, und also es hat alles genau gepasst. Und ein Jahr zuvor hat er gesagt, wie die draußen waren, da waren die auch, ich weiß jetzt nicht, ob waren sie auch irgendwie, wo es erst nicht so gepasst hat und wo sie weitergefahren sind, wo dann aber auch wirklich genau das, was die gesehen haben, zugetroffen hat, und dann haben sie Leute angesprochen, dürfen wir für sie beten? Und nee, ich habe keine Zeit. So wurde uns berichtet, war eine Frau, total schick angezogen. Und dann hat der, wo mit dabei war, gefragt, ja, da können wir für ihre Tochter beten. Und naja, ja, gut. Und, äh, Und auf einmal hat sich da ein Gespräch ergeben, wo dann auf einmal auch die Frau, es war eine gut gekleidete Frau, also es muss auch müssen sehr reiche Leute gewesen sein, wo dann auf einmal die Frau völlig in Tränen ausbrach und das Herz total ausgeschüttet hat und sie so für die Frau beten konnten. Also es ist so eingetroffen, wie von Gott gezeigt, also was sie gesehen hatten vorher, es war schon gewaltig irgendwie. Aber es ist, für mich war auch sehr beeindruckend, wie Gott zu einem sprechen kann. Und wenn man sich dem öffnet, weiß man, ob man selbst gemeint ist oder auf ein entsprechendes Bild hin oder ja. Und also ich fand das eine großartige Sache.
Und insgesamt ist fast einfach, habe ich nochmal so aufgeschrieben, geistliche Stärkung, Zurüstung und die Beziehung zu Gott vertiefen, also wieder zur ersten Liebe zurückzukommen. Das hatten wir ja auch gerade das Thema am Sonntag.
Und das ist jetzt auch nicht so, dass man irgendwie gehungert hat. Ja, man, es ist so in den ersten zwei, drei Tagen, ist irgendwie wie wenn so eine Hürde zu überwinden ist. Und man tut viel dabei trinken. Und durch das, dass man eben viel trinkt, hat man nicht dieses Hungergefühl. Und ich meine, der Darm ist dann ganz leer und irgendwie fühlt man sich auch erleichtert. Es ist jetzt nicht so, dass man da groß gehungert hat, kann ich nicht sagen. Man hat, bis es so eingespielt ist oder war, zwei, drei Tage und dann, das war aber ohne Hungergefühl. Es war so, und dann wurde man ruhig darüber, sag ich mal, so nach zwei, drei Tagen. Und dann, ja, und dann denkt man, Mensch, jetzt ist die Woche schon wieder rum und hat gar nichts gegessen.
Und uns persönlich fällt es halt schwer, jetzt so daheim zu fasten, wenn man so allein ist. Und deswegen gehen wir gerne auf so ein Seminar und auch wegen dem, was wir vorhin davor gelesen hatten, das gemeinsame Fasten, das vereinte Gebet, der Einsatz von übernatürlichen Gaben des Heiligen Geistes in Kombination mit Lobpreis und Anbetung sind die gewaltigsten Waffen, die wir Christen im Kampf gegen den Feind einsetzen können. Und wir haben halt auch immer jeden Tag mit Lobpreis begonnen. Wir haben jedes Treffen, wenn wir uns getroffen haben, für irgendwelche Referate oder Erfahrungsberichte oder so, haben wir immer mit Lobpreis angefangen. Wir haben jede Mitarbeiterbesprechung mit Lobpreis angefangen. Das ist einfach, ja, im Lobpreis ist einfach ganz viel Kraft.
Und dann wurden bei diesem Seminar war dann auch immer, dass man sich eintragen konnte für ja, die Nacht durchzubeten. Also es war jetzt nicht, dass man die ganze Nacht dann durchgebetet hat, sondern immer abschnittweise. Ja? Man konnte sich dann eintragen von 22 Uhr bis 23.30 Uhr und dann immer so 1,5 Stunden bis eben morgens früh. Und ich bin mir sicher, Gott erhört Gebet. Und dass das mit dem Fasten zusammen da vielleicht nochmal verstärkt irgendwie. Also ich glaube, so wie es in der Bibel steht, dass Gott da das zu Herzen nimmt, wenn wir so ihm uns ausliefern.
Und gerade jetzt auch im Nachtgebet wird auch, also für den Marburger Kreis, für Deutschland, Schweiz, Österreich und auch für die ganze Welt und besonders auch für Israel gebetet. Und könntest du nochmal kurz erzählen, weil ich war nicht dabei im Nachtgebet.
Gut, das hatte ich dann, glaube ich, auch schon mal erwähnt in der Gemeinde, ne, wie wir so kamen. Es war dann schon für mich beeindruckend, dass ich denke, dass viele Christen gebetet haben, will ich auch dazu sagen. Und dass aber auch wir dafür gebetet haben, für Israel, und kam dann auch prompt ein Waffenstillstand. Und also für mich ist das schon, dass Gott eingreift. Ja, wenn wir als Christen verstärkt gemeinsam beten. Und klar, es ist eine tolle Erfahrung so mit Beten mit Fasten.
Jetzt sind wir schon bei 9:30, wollten eigentlich euch noch fragen, ob ihr Erfahrungsberichte habt, Erfahrungen. noch jemand was?
Das ist bloß von meiner Schwägerin her. Die lebt aber nicht mehr. Und die ist ja auch jedes Jahr zum Fastenwasser. Und sie hat dann die ersten drei Tage, haben sie dann nur Wasser oder und später haben sie dann eine Suppe bekommen. Aber eine ganz, ganz klare Suppe.
Nur Brühe.
Und die ist, glaube ich, auch die ist ein paar Jahre lang gegangen. Mhm. Aber ich weiß nicht wohin. Da war ich noch nicht so erklären, als sie mir das erzählt. Ne? Da habe ich mir damals soll ich es mal versuchen, mal mitgehen, aber bin dann nicht dazu gekommen.
Also das gab es dann mittags auch, ne? Eine ganz normale Brühe.
Ja.
Also
wir haben uns auch zum Tee immer getroffen, zu normalen Mahlzeitszeiten. Wir haben halt nur Tee getrunken und mittags dann die Brühe.
Ja, genau.
Also ich habe es auch schon mal gemacht. Ich weiß nicht mehr, ich habe gerade die ganze Zeit überlegt, wie ich darauf gekommen bin zu fasten. Aber ich habe dann auch 2 Wochen mal gefastet, eben getrunken schon. Ja, wie ihr auch gesagt habt, der erste Tag oder die ersten beiden sind schon schwierig, aber bei mir ging es halt darum, dass ich nicht wusste, was ich für also meine berufliche Zukunft machen wollte. Mhm. Und da habe ich echt auch gemerkt, wie viel das Essen und wie auch immer das Kochen und Bladen da vom Tag auch einnimmt, wo man eigentlich echt für Gebet oder für Bibellesen dann nutzen kann. Und man hat sich dann echt viel mehr auf dieser geistlichen Ebene eben befunden, wie in der weltlichen. Also so ein total anderes Leben eben. Und war echt auch voll cool und habe dann auch einiges gesagt bekommen und gewusst, wo es dann lang geht.
Toll. Ja, mir fällt auch jetzt der Satz ein, ich weiß nicht mehr, ob es 100% stimmt, Fasten setzt Kräfte frei, die sonst anders gebraucht werden oder so ähnlich.
Ja, man vermisst es dann gar nicht mehr.
Ja.
Echt?
Ja, ich habe auch gesagt, also jetzt könnte ich gerade weiter fasten eigentlich.
Ich hätte auch weiter gemacht, die Mama hat dann irgendwann gemeint, du musst jetzt irgendwo was
Wochen.
Das ist
eine gute Frage.
Ich habe noch was, weil ich auch es kaum mache, ich habe auch mal gefastet. Und das auch bewusst gemacht, weil es einfach so intensiv geworden ist. Ich habe vor dem Computerspielen gefastet. Eine Woche lang nicht online gewesen. Total Einzug gehabt, nicht mehr am Rechner gewesen. Und dann, ja, das war eigentlich eher befreiend als Zwang. Man hat eigentlich gemerkt, wie abhängig man von dem ganzen Medium ist.
Genau, ja. Das ist das Teilfasten, ne, auf bestimmte Dinge verzichten.
Ich habe dann auch gar nichts mehr konsumiert. Gar nichts.
Klasse.
Nur noch mich auf die Schule konzentriert und Klasse. Das hat mir gute Noten eingebracht. Ja.
Also ich habe es noch nie länger als 3 Tage gemacht, aber so lange. Aber ich kann es auch bestätigen, so der erste Tag ist so Kampf. Ich brauche immer so einen Tag, bis ich ruhig werde. Also deswegen mag ich es auch einfach, um ruhig zu werden. Mit ganzen Ablenkungen da. Das stimmt schon, wie du sagst, wenn sozusagen der Magen, Darm alles leer ist, so man schläft weniger, ne? man erholt sich schneller irgendwie und dann nimmt den Kopf einfach frei. Also,
Man wird sensibler auch für Gottes Rede und für alles. Also.
Also bei mir ist immer so die ersten, wenn man so gerade ankommt auf so einem Seminar und so der erste Tag und irgendwie so, Mensch, das soll eine ganze Woche gehen und das ist ein komisches Gefühl irgendwie oder auch nicht, ich weiß es nicht, ne? Aber wenn man dann drin ist, dann ist das alles eigentlich eine schöne Sache.
Also ab dem dritten Tag hat man echt keinen Hunger mehr.
Ja, ich finde auch, wenn man den dritten Tag überstanden hat, das ist bei jedem ein bisschen anders, aber so bei mir ist, wenn ich den dritten Tag überstanden habe, dann geht es aufwärts. Also dann.
Und wenn sich so ein Hungergefühl einschleicht, wird gleich ein Glas Wasser getrunken, dann ist es wieder weg.
Ist
das
eigentlich nur
Glas
Wasser oder kann man auch
Kaffee
trinken?
Nee, Kaffee
nicht. Tee. Tee war.
Und Brühe und Wasser.
Tee, Brühe und Wasser.
Gemüsetee, sage ich immer. Bisschen ziehen lassen.
Genau. Also, das war's von unserer Seite. Bin auch. Ja. Danke, danke.
Ich finde es auch wirklich schön, ne? Auch von eurem Zeugnis her, dass ihr zusammen hier sitzt und
das ist Gottes Gnade.
Ist ein Wunder.
Das berührt echt mein Herz, weil es ist jetzt weiß halt ein Zeugnis, dass Jesus lebt und auferstanden ist. Und, das war sehr nah am Leben getan hat.
Und ja, wenn's, ich wenn's
freue mich da immer wieder, wenn ich euch zu zweit sehe.
Ja, danke. Schön. Also wenn es Jesus, das stimmt. Ohne Jesus wären wir geschiedene Leute. Ja. Was soll man dazu sagen?
Würden wir jetzt nicht hier sitzen.
Dann würden wir hier nicht sitzen, nein. Und das ist ein Wunder. Und es soll auch alles, was wir gesagt haben und gestottert haben und gemacht haben, und soll zur Ehre Gottes dienen. Ja. Soll ich noch zum Abschluss beten?
Ja, gerne.
Ja? Lieber Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du lebst und dass du der größte Schatz bist im Leben, den wir haben. Und dafür danke ich dir. Danke, Herr Jesus, dass hier wir was erzählen durften von dem Seminar mit Beten, mit Fasten. Und danke, dass du Wunder tust und dass du ja willst, dass jedem Menschen geholfen wird. Und lieber Herr Jesus, du zeigst auch jedem Einzelnen, ob er mal fasten soll oder wie auch immer. Und aber Herr Jesus, ich danke dir ganz einfach, dass du, egal ob wir fasten oder nicht fasten, dass du uns lieb hast und dass du einen Plan für unser Leben hast und dass du bei uns bist. Herr, hab Dank dafür und segne und behüte uns jetzt und bewahre uns. Amen.